Bruder Heller sprach am 5. Mai 1966 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Gnade.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, ja, Jesus siegt. Sein für die ganze Welt. Und dieser Sieg wird errungen, befestigt und vollendet durch die Gnade. Wohl kaum ein Wort ist seines Wesens so entleert worden, hat von seinem ursprünglichen, tiefen und wunderbaren Gehalt so viel verloren wie das Wort Gnade. Ein Verbrecher kann begnadigt werden. Und wenn der Vater, der Mann reich ist, ist seine Frau eine gnädige Frau. Ja. So ist das Wort Gnade entwertet. Es ist aber von einer unsagbar schönen und tiefen Bedeutung. Und von dieser Gnade, die den Sieg Christi herbeiführt, für alle, möchte ich jetzt ein Zeugnis geben. Das Wort Gnade, Charis, im griechischen Urtext, bedeutet eigentlich, dass sich mit tiefer Freude herniederneigen zu einem, der im Dreck, im Schmutz, im Verderben liegt und den ergreifen, herausziehen, an sein Herz nehmen und ihm den Kuss der Liebe geben. Das ist Gnade. Ihr seht, wie viele wunderbare Begriffe wir kombinieren, wir zusammenfassen müssen, um in etwa an den biblischen Begriff der Gnade heranzukommen. Und die Gnade ist das urinnerste Wesen Gottes. Die Gnade ist die Freude, die Gott empfindet, wenn er sich zu einem Verlorenen, ist ein Mensch oder Engel, herabneigen und ihn erfassen und ihn mit seiner Liebe erfüllen kann. Die Freude Gottes. Und über diese Gnade möchte ich in dieser Abendstunde versuchen, in diesen wenigen Minuten, die ich ja nur zur Verfügung habe, ein Achtfaches zu sagen. Wenn es dem Heiligen Geist gelingt, euer Herz so anzusprechen, an eure Seelen so zu pochen, dass sie sich öffnet und dass euch das Wesen Gottes und Christi größer, lebendiger wird und eure Liebessehnsucht nach ihm tiefer und beglückender und euer Verlangen, alles außer ihm zu hassen und zu lassen und nur ihn lieben zu umfassen. Wenn das gelingt, dann wird diese Stunde euch unvergesslich und wird der Segen, den ihr bekommt, euch unverlierbar sein. Gnade. Charis, das ist das Singwort und das dazugehörige Tätigkeitswort oder Zeitwort oder Verb. Das heißt Charizomai. Das kommt im Ganzen 21 Mal vor im Neuen Testament. Und zwar dreimal bei Lukas, viermal in der Apostelgeschichte und 14 Mal bei Paulus. Und ich will nun versuchen, aus diesen Stellen, wo es bei Paulus vorkommt, der ja unser Lehrer ist, der ja uns das Größte und Höchste zu sagen hat, was über Gott und sein Wesen und seine Wege und seine Ziele gesagt werden kann, was er darüber uns bezeugt. Aber ich will nicht alle 14 Stellen ausführen, ich will euch nur 8 Wörter nennen und auch da nur in kürzlich Strichen versuchen herauszustellen, was es heißt, Gnade erweisen oder Gunst erweisen oder Freude und Wohlgefallen haben bei der Herabneigung und bei der Liebeszuneigung und Liebesvermittlung an arme, gequälte Wesen. Ich sage zuerst auf Römer 8, 32. und lese. Er, der seines eingeborenen Sohnes nicht geschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm, in der Einheit mit ihm, in der völligen inneren Verbindung mit ihm, uns das All aus Gnaden schenken? Das steht dieses Wort. Das Weltall mit all seinen Größen und Mächten, mit all seiner Schönheit, seinem Glanz, seinem Reichtum, seinen Räumen und Zeiten, seiner Würde, seiner Strahlkraft, das All ist nur die Verpackung für das eigentliche Geschenk. Das eigentliche Geschenk, das Gott uns gibt, indem er sich mit bewegtem, brennendem Herzen der Liebe zu uns beugt. Das ist sein Sohn. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn für uns alle dahingegeben. Und mit ihm, gestattet mir diesen Vergleich, schenkt er uns auch die Verpackung. Und das ist das Weltall mit seinen Reichtümern und Schönheiten und Herrlichkeiten, seinem Glanz, seiner Würde. Wo nehme ich die Worte her, um es so zu sagen, wie es wirklich ist? Das All wird uns geschenkt. Als Beigabe, als Freigabe. Mit seinem Sohn. Die Gabe Gottes ist sein Sohn und im Sohn ist Gott sich selbst. Wir lesen, er wird uns mit ihm alles schenken. Und das Wörtchen mit, da gibt es verschiedene Worte. Und eins, das heißt Syn, S-Y-N. Das finden wir in Sympathie zum Beispiel. Synopsis und so weiter. Das ist ein Zusammen der innersten Verschmelzung der Herzen. Eine innerste Einheit, sodass aus Gottes Herz in unser Herz Licht und Freude und Kraft und Trost strömt und aus unserem Herzen Lob und Dank und Anbetung und Weise des Lebens. Das ist das Sinn. Und mit ihm, mit dem Sohn, mit der Erlösung, mit den Freudenkräften und mit den Fähigkeiten und Gotteswonnen schenkt er uns, der Vater der Liebe, das All. Oder um es noch einmal zu verdeutlichen, beugt sich Gott hernieder und holt die Niedrigsten, die Elendsten, die Verlorensten zuerst, alle Erstlinge sind die Elendesten, die großen Bankrotteure. Denn Gott erwählt nicht die Großen und Stolzen und Starken und Mächtigen und Gewaltigen. Die erwählt er nicht, sondern was nicht ist, das Törichte, das Geringe, das Elende, das im Staub liegende, solche armen Treffer, wie wir es hier sind, die werden erwählt von Gott. Und dass Gott das tut, das erfüllt ihn nicht mit Abscheu und Ekel, wie wenn wir eine tote Ratte da aus dem Weg räumen, sondern das erfüllt Gott mit tiefer Freude. Gott ist glückselig, wenn er einen Armen aus der tiefsten Tiefe in die höchste Höhe zu sich selbst an sein eigenes Herz nehmen und ihm den Kuss der Liebe geben kann. Mose war ungehorsam gegen Gott. Er hat eine Sünde begangen, die ihr vielleicht, oder die wir gar nicht so sehr als Sünde werten. Er hat beim zweiten Mal, als er dem Felsen gegenübergestellt wurde, hat er den Befehl bekommen, sprich mit dem Felsen. Aber der Mose, der war voll Temperament und hat den Felsen mit seinem Stab zum zweiten Mal geschlagen, statt mit ihm zu sprechen. Der Mose hat aber nicht gewusst, dass der Fels Christus war. Wusste er nicht. Und trotzdem hat Gott, obgleich Mose den Befehl nicht ausgeführt hat, hat Gott doch gesegnet und erfüllt, er Gott Ströme von Wasser, um das Millionenvolk Israel, waren Millionen, waren ja allein 600.000 Männer zwischen 20 und 50 Jahren, und das viel Vieh, das sie bei sich hatten, um das zu tränken. Ströme, nicht nur ein paar Tröpfchen sind da geflossen, so wie ihr, wenn ihr eure Wasserleitung auf und dazu macht. Ströme und die flossen aus dem Felsen. Aber weil Gott den Felsen geschlagen hat, Mose den Felsen geschlagen hat, durfte er nicht in das verheißene Land gehen. Ich will versuchen, mit zwei Worten euch das zu erklären. Der Fels ist durch uns. Und beim ersten Mal, als Jesus auf Erden kam, wurde er nach dem Willen und Plane Gottes geschlagen. Ans Kreuz geschlagen, getötet. Das war Gottes Plan und Wille. Das hat der Vater und der Sohn vor Grundlegung der Welt beschlossen. Aber als er dann hinausgefahren war und zum zweiten Mal kommen sollte und wollte und wird, da hat das Volk Israel, anstatt ihn anzunehmen, wieder verworfen. Es hat ihn wieder geschlagen. Und dieser zweite Ungehorsam ist dargestellt durch das Schlagen des Felsen, ein zweites Mal. Damit ist die ganze Heilsgeschichte dargelegt, mit diesen beiden Schlagen des Felsen. Ich will euch nur zeigen, wie unerschöpflich tief und reich und weit Gottes Wort ist, wie wir nie aufhören zu lernen, die uns über neue Tiefen und Wahrheiten aufleuchten, im göttlichen Glanz. Der Mose hat also zum zweiten Mal geschlagen und Gott hat ihn dafür sterben lassen. Und er durfte nicht einziehen ins gelobte Land. Und wenn ich euch jetzt frage, woran ist denn Moses gestorben? Wie ist er denn gestorben? Da steht in den meisten Übersetzungen, er starb am Wort Gottes. Andere übersetzen, er starb am Mund Gottes. Aber das hebräische Wort bedeutet sowohl Mund als auch Kuss, am Kuss Gottes. Gott hat ihn geküsst, ihn, den er strafte. Und wenn Gott dich straft, dann küsst er dich. So wie ein Vater seinen Sohn und eine Mutter ihr Kind, wenn sie es gestraft hat, nachher an sich zieht und küsst. Als mir das aufging, da habe ich das begreifen gelernt, was ein Kuss Gottes ist. Die Lippen küsst. Wer rechte Antwort gibt, sagt die Schrift. Jede Antwort, die dir auf deine Probleme, auf deine Rätsel, auf deine Spannungen, auf deine Nöte von Gott gegeben werden. Warum ist das so? Warum das Leid? Warum ich immer? Warum muss ich so viel durchmachen? Jede Antwort, die Gott dir gibt, ist ein Kuss Gottes. Ein Kuss der Liebe, die Lippen küsst, der rechte Antwort gibt. Und als ich das hatte, habe ich in der ganzen Bibel alle Stellen nachgeschlagen, die vom Kuss handeln. Und da sind ja Welten aufgegangen. Meine Freunde, das ist Gnade, dass Gott einen, den er bestraft hat, den er in den tiefsten Schmerz, die tiefste Not, in den tiefsten Fall und Dreck hat fallen lassen, dass er den herausholt und küsst ihn. Und so ist es auch hier. Er will uns alles mit ihm aus inbrünstiger Gnade, Liebe, Güte, mit einem Kuss der Liebe schenken. Gott will uns alles schenken. Sich selbst in seinem Sohn. Und als Verpackung, das ganze Weltall dazu. Das ist Gnade. Das heißt, Gunst erweisen oder Wohlgefallen erzeigen. Zweitens. Ich lese aus 1. Korinther 2, Vers 9 bis 12. Und auch hier schauen wir in tiefe und wunderbare Zusammenhänge. Auch hier kann ich nur andeuten, denn ich möchte euch ja 8 Antworten geben. Ich möchte euch ja so viel mitgeben heute Abend, da ich zum letzten Mal zu euch sprechen darf, dass ihr alle etwas mitnehmt nach Hause und dass in eurem Leben neue Freude, neue Sehnsüchte, neues Liebesverlangen geweckt wird, das Gott allein stillen kann und nicht die Dinge dieser Welt. Ich lese also 1. Korinther 2, Vers 9 bis 12, wo es heißt, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber, die wir glauben, uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles. Und jetzt kommt ein wunderbares, erschütternd ernstes Wort. Jetzt heißt es nicht auf die Höhen und die Herrlichkeiten, sondern auf die Tiefen der Gottheit. Und die Tiefen sind in der Schrift immer ein Bild für die Leiden, für die Nöte, für die Drangsal, für die Angst, für den Tod. Das sind die Tiefen. Und der Geist erforscht alles. Nun verstehen wir meistens das Wort so. Ja, also was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Und das ist die Herrlichkeit dort oben. Und so dürfen wir das auch fassen. So müssen wir sogar zuerst fassen. Aber es handelt sich hier nicht um die Herrlichkeit, sondern es handelt sich darum, dass der Geist uns die Tiefen der Gottheit enthüllt. Warum das Leid? Warum das Elend? Warum der Jammer in dieser Welt? Das enthüllt uns der Geist. Und kein Auge, kein Ohr, kein Herz haben erfasst, dass die größten Segnungen, das herrlichste Glück, die wunderbarste Vollendung, geschaffen wird durch die Tiefen unserer Nöte und Spannungen, durch die wir hindurchgehen. Das ist der Sinn dieses Wortes. Jetzt versteht ihr, dass es heißt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, kein Herz vernommen hat, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat er es geoffenbart, denn der Geist erforscht auch die Tiefen. Der Heilige Geist leuchtet hinein in die letzten Probleme, die keine Philosophie, die keine Weisheit, die kein Sterblicher, die kein Mensch, kein Engel und kein Engelfürst lösen können. Das zeigt der Geist denen, die durch diese Tiefen gehen. Und dann geht es weiter. Und jetzt kommt unser Wort. Denn niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der ihn ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir das verstehen, das begreifen, da einen Fürstlich haben, was Gott uns aus Gnaden, in inbrünstiger Zuneigung und aus der Tiefe herausheben und an sein Herz legen und den Kuss der Liebe geben, geschenkt hat. Jetzt habe ich euch ganz genau übersetzt und habe euch gezeigt, welche wunderbaren Dinge in diesem Wort sind. Gott hat uns alles geschenkt. Und das sollen wir verstehen. Das sollen wir wissen. Das alles, mit allem, was es enthält, an Schönheit und Glanz und Würde und Segnung und Vollendung, denn das alles wird ja einmal vollendet werden. Und dann gehört es uns. Das alles ist euer. Ihr aber gehört Christus. Aber jetzt ab, meine lieben Freunde, wenn ihr nächstens vom Finanzamt eine Liste zugeschickt bekommt, ihr sollt euer Vermögen eintragen, haben Sie ein Vermögen und ihr schreibt, ja, wie groß ist das Vermögen? Und ihr schreibt, das ist das Weltall. Ja, tut das lieber nicht. Sie sagen, Sie sind verrückt. Sie sind verrückt und haben dann Stress. Denn wir sind hinaufgerückt in die obere Welt, im Geist und im Glauben. Das alles ist euer. Das hat Gott uns geschenkt in seiner tiefen Liebeszuneigung. Wenn wir das glauben würden, würden wir niemals Erbstreitigkeiten führen. Zwischen 2,50 oder 20 Millionen. Das ist auch ein Unterschied. Kommen wir ganz davon. Wenn wir wissen, Gott gibt sich selbst in seinem Sohn und schenkt uns das all, wie ich zu Anfang sagte, als Verpackung. Das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Der Geist Gottes erforscht alles auf die Tiefen der Gottheit. Zu welchem Zweck? Damit wir erkennen, das Wort, das da steht, das heißt einsehen oder Fürstlich haben oder Einsicht haben, was uns von Gott in seiner liebesmäßigen Zuneigung, Herabneigung und Emporheben deiner und meiner Arm redig schreit an sein Herz, was uns da aus Gnaden geschenkt worden ist. Gott hat die größte Freude und Seligkeit, wenn er einen Sünder an sein Herz ziehen kann. Wer hat uns am Gott diese Freude noch nicht bereitet, dass er sich an sein Herz ziehen ließ? Der darf es jetzt tun. Der darf jetzt innerlich sagen, oh Gott, jetzt will ich nicht dir böse. Jetzt will ich nicht mehr mich betrügen lassen und den Dingen der Welt fressen und saufen und Macht und Geld und Ehre und wer weiß was alles. Jetzt will ich dir weihen, dass du mein Alles seist. Dann bereitet dir ihm die größte Freude und die vielen Namen fröhlich zu sein, heißt es, als der verlorene Sohn heimkehre. Ja, das ist das Zweite. Und nun komme ich zum Dritten. Epheser 4, Vers 32. Epheser 4, 32, da heißt es, seid gegeneinander, der eine gegen den anderen, du gegen mich und ich gegen dich. Seid gegeneinander gütig, mitleidig, das heißt, leidet mit dem anderen, leidet mit ihm. Das heißt, mitleidig, einander vergebend. Wir werden alle aneinander schuldig und brauchen die Vergebung der anderen. Und die brauchen unsere Vergebung. Und ein Mensch, der nicht mehr um Vergebung bitten kann, und ein Mensch, der nicht mehr vergeben kann, oder noch nicht, das ist ein armer Tropf. Die größte Glückseligkeit, das Ziel der Gottesgleichheit, ist, dass wir so vergeben können, in demselben Umfang, mit demselben Gefühl der Freude und Güte, so wie Gott uns vergeben hat. Deshalb heißt es auch hier in unserem Vers, einander vergeben, gleich wie oder genau so wie. Ein wunderbares Wort, bei dem ich immer stehen bleibe, wenn ich das lese, gleich wie, gleich wie. Aha, die Mathematiker nennen das eine Gleichung, ja. Gleich wie auch Gott in Christo euch aus liebesmäßiger Zuneigung und Herabneigung und zu sich ziehen an sein Herz vergeben hat. Das heißt, so wie Gott gegen uns handelt, sollen auch wir gegen die anderen handeln. Aber nur gegen die, die uns achten und ehren und lieben, unsere Freunde. Unsere Feinde, natürlich, da haben wir die Hölle verdient. Ist wahr? Wir Pharisäer! Wen hat ein Gott geliebt? Hat er seine Freunde geliebt oder seine Feinde geliebt? Hat Gott gesagt, liebet eure Freunde, die euch Gutes tun. Besonders die, die ihn erzählt haben. Also euch also mitnehmen. Hat er so gesagt? Nein! Liebe eure Feinde, seht ich euch fluchen. Und hier steht nun, wir sollen einander so vergeben. Ach, vergeben. Gnade darreichen. Gerichtsomai. Gnade darreichen. So, wie Gott uns in seinem Sohn Gnade dargereicht hat. Wenn du also verstanden hast, was Gott getan hat, indem er seinen Sohn ans Kreuz gab, in den Tod gab, in die Totenreiche hinab und ihn emporgehoben hat, die Auferstehung und hat ihn zu seiner Rechten gesetzt und empfangen und begrüßt. Wenn ihr das lest, so hat Gott gemacht mit seinem Sohn. Und so hat er uns vergeben, hat uns mit ihm lebendig gemacht, hat uns mit seinem Sohn innerlich zusammenwachsen lassen, durch den Glauben und die Liebe und die Hoffnung. Und genau so wie Gott in Christus zu uns handelt, sollen wir mit dem Nächsten handeln, mit unseren Freunden und mit unseren Feinden. Sie sind schon einige Mal gefragt worden, wie kommen Sie dazu, dass Sie mir, der ich Sie doch ins Kaffee bringen wollte, dass Sie mir so viel Güte erweisen? Wie kommen Sie dazu? Wurde ich schon mehrmals gefragt. Einmal von 12 Kommunisten am Westwall als Zwangsarbeiter. Dann von einem SA-Führer, der mich auch ins Kassett bringen wollte. Wie kommen Sie dazu? Aber nach 1945 hat er mich das gefragt. Und von anderen. Und da sagte ich, warum? Als ich gesagt, weil ich so ein edler Mensch bin. Gar nicht wahr. Keiner von uns. Weil Christus mich so geliebt hat. Und in meinem Herzen wohnt und mich zu einem neuen, frohen Menschen machte. Weil Gott mir seinen Sohn und mit seinem Sohn alles schenkte, kann ich nicht anders, auch in dieser Freude, anderen Gutes zu tun. Das habe ich gesagt. Ich habe nie ein Wort des Gottes gehört. Diese Kommunisten, die mir das sagten, ich habe ein großes Paket bekommen und habe das dann verteilt und jedem was gegeben. 44, am Westwall, Ende 44. Wenn Sie mich heute auf der Straße sehen, oder sahen in Worms, als ich noch in Worms wohnte, da mich immer begrüßen, freundlich zugewinkt und so weiter und so weiter. Ja. Die sagten mir nochmal, wenn mal die Russen kommen, ist jetzt alles kommunistisch. Dir geschieht nichts, kannst dich darauf verlassen. Du bist unser Freund. Dann hab ich aber nicht drauf, auf diese Freundschaft. Ich habe einen anderen Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus, so wie hoch ist er erhöht. Ja. Aber das soll nicht von den Leuten, nicht wahr, dass sie sagen, also wenn die Kommunisten kommen, dir geschieht nichts. Heute muss man fragen, welche Kommunisten, die russischen oder die chinesischen? Ich vernehme so ganz, ganz bestimmt. Ich werde es einmal hören. Meine Freunde. Noch einmal, wir sollen einander so verfahren. Du mit mir, nicht mit dir. Wie Gott mit uns verfahren ist. Das wird vergeben. Nun ja, das klingt so. Das so heißt, das wird mir auch immer nur noch vergeben. Aber in Wirklichkeit heißt das Gnade und Gunst darreichen, aus der Inbrunst der Liebe hinabbeugend und den anderen zu sich ziehen und ihm den Kuss der Liebe geben. Das heißt, Herr Rittomeier, das heißt Gnade darreichen oder vergeben. Nächste Stelle. Jetzt lese ich euch vor aus Philipper 1, Vers 29. Und da geht uns ein neues Licht auf. Ich will versuchen, mit jeder Stelle euch ein Stückchen höher zu führen und euch diesen Reichtum von diesem Glanz, man geblendet ist, bei dem einem zumute ist, wenn man einen Schlüssel bekommt und fließt auf eine gewaltige Schatzkammer und sieht da alle möglichen Diamanten und Edelsteine und Schätze und Kronen und Laweifer alles und kann das gar nicht mit einem Blick erfassen. Und so geht es, wenn man mit einem die Schrift aufgeschlossen wird. Dieser Herz hat zu brennen. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Wenn uns die Schrift, das heilige Wort Gottes, geöffnet wird, dass wir sehen, was wir in Christus haben, jetzt schon, durch den Glauben, und was wir empfangen, wenn wir einmal emporgehaucht und hineingerückt sind, wenn wir das sehen, da brennt unser Herz. Wer nicht weiß von diesem brennenden Herz, der hat noch nicht richtig in seiner Bibel gelesen. Lies mal so lange in deiner Bibel, bis dein Herz brennt. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Ja. Ich lese also jetzt etwas, was uns eine Stufe höher, in Wirklichkeit eine Stufe tiefer führen will. Es ist Philipper 1, Vers 29. Es ist euch in Bezug auf Christus aus inbrünstiger Liebesdarreichung geschenkt worden. Erst an ihn zu glauben, der Glaube an Jesus ist keine Leistung, die wir zu vollbringen hätten. Der Glaube an Jesus ist ein Geschenk. Das größte Geschenk ist, dass man an Christus glauben darf. Größte und herrlichste. Und wenn du der ärmste Tropf wärst und wenn du im Zuchthaus im Gefängnis sitzen würdest, mit oder ohne Schuld, spielt keine Rolle. Und du kannst an Jesus glauben, bist du ein glückseliger Mensch. Das finde ich oft in meinen Gesprächen, unterwegs auf meinen vielen Reisen. Am stärksten finde ich das immer bei Negern, bei gläubigen Negern. Wenn die fragt, do you believe in Jesus Christ? Glaubst du in Jesus Christus? Die sagen nicht an, die sagen ihn, ja, in Jesus Christus. Oh, da läuft die Augen und die Zähne und dann kommt eine Antwort, die gar kein weitergeben kann. Wir sind ja alle totgeprägt. Ah, wir wissen das ja alle. Aber diese Freude, die ausbricht, ja, er ist mein Heiland. Und ich glaube an ihn und ich werde bei ihm sein. Meine Freunde, wir müssen alle nochmal aufwachen für Jesus. Indem wir unsere Hingabe, die wir vielleicht einmal vor 30 Jahren hatten, wiederholen und täglich und nächtlich neu vollziehen, das macht unser Leben reich und glücklich. Ja, es ist euch geschenkt, nicht allein an ihn zu glauben, was nur die erste, die kleinere Hälfte des Geschenkes, sondern auch, wer weiß, wie es weitergeht, für ihn zu leiden. Was? Für ihn zu leiden, das soll ein Geschenk sein, der Liebe Gottes. Jawohl, das ist ein Geschenk der Liebe und Gnade und Güte Gottes. Es gibt kein größeres Vorrecht, als für Jesus und um Jesu willen leiden zu dürfen. Leiden ist ein Geschenk Gottes, es ist euch geschenkt. Aus Gnaden, aus Zuneigung, aus Inbrunst des Herzens Gottes, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Leiden, wer ist deiner wert? Hier nennt man sich eine Bürde. Ach, was ich jetzt machen muss. Warum muss gerade ich so viel leiden? Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Eine Würde. Eine hohe Würde. Brüder und Schwestern, das gibt es zu lernen, denn die Zeit ist ernst. Das Ende ist nahe. Der Herr kommt bald. Lassen wir es uns zeigen. Das ist Nummer 4 gewesen. Es ist uns aus Gnaden geschenkt, aus inbrünstiger Zuneigung der Liebe und der Güte unseres Gottes und Vaters, nicht nur an Jesus Christus zu glauben, sondern für ihn um seines Namens willen oder ihm wegen seiner, weil wir ja dem Herrn gehören, da können wir nicht mehr lügen und stehlen. Zum Beispiel, ein ganz alltägliches Beispiel, wie ich es mal erlebt habe, ihr auch. Ich bin in einem Warenhaus, bezahle was und dann bekomme ich Geld raus und gehe raus, auf einmal fällt mir ein, das stimmt ja gar nicht. Die hat mir ja viel zu viel Geld rausgegeben, die hat mir ja auf den 20-Markschein rausgegeben, da habe ich nur einen 10-Markschein hingelegt. Gut, jetzt an rein und sagt, Fräulein, Sie haben mich getäuscht, so und so. Ja, dass es auch sowas noch gibt. Ja, dann sage ich, ja meinen Sie, ich wollte beten, kalumpischer Markt. Meinen Frieden im Herzen. Der Letzte, meinen Heiland, der mich erlöst hat, betrüben, wegen zu palumpischer Maß? Oh nein, das ist mir mehr wert. Ja, gibt's denn sowas? Die meisten Menschen, die glauben gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist auch ein Verlust um Jesu Willen. Denn die 10 Mark, die ich ja verdienen können, soll abgeben, die Summe ganz. Das war, was ihre Gedanken gab. Aber um Jesu Willen verdiene ich mir diese ergaunerten 10 Mark nicht. Um Jesu Willen. Um dann bei der Rückgabe des Geldes ein Zeugnis zu sein. Meine Freunde, was werden wir einmal erleben, wenn wir, wer weiß wie bald, vor dem Bema zu Christus, vor der Preisrichterbühne des Christus stehen und solche kleinen Dinge, die wir längst vergessen haben. Das Wichtigste, wofür wir gelobt und gekrönt werden, das haben wir nämlich vergessen. Wo der Herr Jesus sagt, was ihr denn Ärmsten und Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ihr habt mir Liebes erwiesen. Herr, wann haben wir das? Das wissen Sie gar nicht mehr. Das Beste, was wir getan haben, das Göttlichste, das wissen wir gar nicht mehr. Und das, worauf wir uns so fürchterlich viel einbilden, das gibt nur Heuschrohr und Stoppeln. Und das, was wir nicht mehr wissen, das gibt Gold, Silber und Edelsteine. Jawohl, ihr werdet mal daran denken, wenn wir dort oben sind, vielleicht an dieser Abendstunde. Also noch einmal, das Vierte war, dass es uns aus Gnaden geschenkt ist, an ihn zu glauben, das heißt, uns in ihn zu bergen, das heißt, uns auf ihn fallen zu lassen, das heißt Glauben. Glauben heißt, sich auf jemand fallen lassen, das ist Glauben. Wenn wir ein Kind sind, ja, der Brüstung, und unten würde der Vater stehen. Ja, wenn wir die Jüngste stehen, so mein Segen von unserem lieben Hans Brügger, und er würde sagen, komm, spring runter, komm, spann dich auf. Und das Kind, das würde sich fallen lassen, weil das weiß, der Vater lässt es nicht auf den Boden fallen. Und der Vater fängt es auf und gibt ihm einen Kuss, ja. Das heißt Glauben. Glauben heißt sich auf jemanden fallen lassen. Glauben heißt nicht ein Dogma annehmen, ein Bekenntnis nachsprechen, einer Organisation beitreten. Das ist doch kein Glauben, längst nicht. Längst nicht. Glauben heißt, ich muss es noch einmal sagen, ich weiß nicht warum, ich muss es aber sagen. Glauben heißt sich auf jemanden fallen lassen. Wer ist denn der jemand, auf den wir uns fallen lassen? Wisst ihr, wer das ist? Der heißt Jesus Christus, ja. Oder in einen Bergungsort, in einen Zufluchtsort hineingehen. Er kann noch so arm und dreckig sein und ist doch Gottes Schmuck und Gottes Zierde und Gottes Schönheit. Es war mal eine Höhle, die heißt auf Deutsch, den hebräischen Namen müsst ihr mir nachher sagen, die heißt auf Deutsch Schmuck, Schönheit, Zierde. Auf Deutsch. Und war ein armseliger, stinkender Raum, wo Tierkadaver lagen, Tierleichen und Tierkot. Und haben sich 400 Menschen versammelt in dieser Höhle. Wie hieß denn die? Richtig, Adulam. Jawohl, die Höhle Adulam. Vor Gott ist es eine Zierde der Schönheit. Und dein Adulam und mein Adulam heißt Jesus Christus. In ihm sind wir geborgen. da fliehen wir hin. Da geht es oft sehr eng zu. Da ist oft sehr viel Missverständnis. Und da schleichen sich allerhand Elemente ein. Da kamen nachher 200 noch zu ihm, die waren gar nicht so in Ordnung. Und trotzdem hat er die genauso geliebt wie die anderen 400. Ach, darüber wäre jetzt viel zu sagen. Ich kann das unmöglich. Ich will euch ja 8 Punkte sagen heute Abend. Nur einmal. Es ist ein Geschenk, uns in ihm zu bergen und auf ihn fallen zu lassen. Und um seines Namens willen, weil wir ihm angehören, zu leiden. Das heißt, Nachteile zu haben. Da können wir nicht nach Ehren und Ansehen geizen. Da bleiben wir in der Lage, in die uns Gott hineingestellt hat. Bleibet in dem, den Stand, in den Gott euch hineingestellt hat. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk Gottes. Was ist das? Das Charisma, die Charis Gottes. Ich gehe weiter und sage 15, Philipper 2, Vers 9. Philipper 2, Vers 9, da steht es. Da ist die Rede von 7 Stufen Jesu der Erniedrigung von Vers 5 ab. 7 Stufen. Und dann kommen 7 Stufen der Erhöhung. Das will ich euch jetzt nicht ausführen. Lest mal nach. Das steht in Philipper 2, 5 bis 11. Da steht das. 7-fach. Er hat sich selbst erniedrigt. Und weil er sich selbst erniedrigt hat, deshalb hat Gott ihn hoch erhöht und so weiter. Und dann heißt der letzte Vers, der 9. Vers, den ich jetzt meine, er hat ihm einen Namen gegeben. Und da steht wieder dieses wunderbare Wort von Mikaris, Ex-Tat-Hirte. Er hat einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, das im Namen Jesu anbetend sich beugen. Ich übersetze jetzt wirklich. Da ist keine Rede von der Mutter werfen mit Zähne knirschen. Oh, das Gegenteil von Anbetung. Das Wort, das da steht, heißt anbetend sich beugen. Und freiwillig von ganzem Herzen. Das ist das Wort, das hier steht nach dem Urteil. Freiwillig von ganzem Herzen. Bekennen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Jesus Christus, der Herr sei, um dadurch Gott den Vater zu ehren. Das ist ja unerhört, das ist ja unfassbar. So groß und weit und gewaltig ist die Erniedrigung und die Erhöhung des Sohnes Gottes. Und da steht auch dieses Wort, er hat ihm einen Namen gegeben. Namen. Namen, naja, dann gibt es ein neugeborenes Kind, Namen. Das heißt ein Kind, Friedrich, mein Leben. Das heißt der Friedensreiche. Und der kleine Kerl hat dauernd Krach mit seinen Eltern geschwistert. Und heißt Friedrich. Ja. Oder ein anderer, der heißt Heinrich. Das heißt, der im Heime walten will. Und der ist dann Reisender und Vertreter nicht wieder so reich. Das ist gar kein Heinrich. Der heißt nur Heinrich. Ja. Ja. Und die Frieda, die heißt nur Frieda. Die hat auch dauernd Streit. Unsere Namen sind faul. Aber die Namen Gottes und Christi. Die Namen, die Gott den Flüssen und Bergen und Tälern und Ländern und Meeren gibt, die haben eine tiefe prophetische Bedeutung. Die Namen der Heiligen, der Erzväter und so weiter. Zum Beispiel Salomo, heißt auf Hebräisch Shlomo, das heißt der Friedefürst. Shalom, Friede, der Friedefürst. Und wenn man dann die Namen sieht von Menschen und Engeln und so weiter, wie diese Namen das Wesen Gottes und das Wirken Gottes enthüllen. Das ist staunenswert. Der Lateiner hat ein Sprichwort, Nomen est Omen. Das heißt, der Name, der zeichnet den Inhalt. Da ist das Omen oder das Volumen oder den Inhalt. Und in diesem Namen Jesu, in diesem hohen, heiligen, Kraft und Energie und Liebe gefüllten und Liebe strömenden Namen Jesu, werden sich alle Knie beugen, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, um Gott den Vater zu ehren. Und alle Zungen, es gibt Menschen- und Engelzungen. Und wenn ich mit Menschen- und Engelzungen redete, alle Zungen werden bekennen, frei Lob, preisend heraussagen. Meine Freunde, das sind die. Und da steht auch hier der Namen gegeben, verliehen. Als Gott seinem Sohn diesen Titel, diesen Namen gab, damit hat er sein ganzes Inneres ausgegossen. Damit die ganze Inbrunst seiner Liebe enthüllt, dem Namen Jesu. Deshalb, wer den Namen des Herrn anruft, der soll, der wird errettet werden. Ich habe oft erlebt in Evangelisationen, Das ist für Menschen, die mir ihre Sünden beichteten, oft schreckliche, unglaubliche Dinge. Aber bereit waren, Jesus anzunehmen, das sagte ich so. Und jetzt wollen sie Jesus als ihren Heiland annehmen. Mit all ihrer Schuld und Schande, die er am Kreuz bezahlt hat, für die er in den Himmel gegangen ist und für sie betet. Und an die Gott nie mehr gedenken will, wenn sie Christo angehören, wollen sie diesem Herrn angehören und sich ihm zu eigen geben. Ja, ja, gut, ich bete Ihnen vor, beten Sie, Herr Jesus. Und da haben sie gebetet, lieber Gott. Er sagt, nein, nein, halt, Sie sollen den Namen des Herrn anrufen, Herr Jesus. Lieber Gott, es waren Leute bei mir, die haben 3-4 Mal gesagt, lieber Gott. Ich sagte, jetzt fragen Sie, Herr Jesus, denn wenn ein Sünder oder auch ein Gläubiger, der unter einem Bann und Fluch geraten ist, ich könnte euch jetzt Dinge erzählen über Zauberei und Bann und Fluch. Tut nicht. Der Uhrzeiger geht so schnell. Wenn die den Namen Jesu nennen wollen, dann legt sich eine Klammer, eine Faust auf ihren Hals und stellt ihn in die Luft ab. Da will der Feind verhindern. Denn wo der Name Jesu angerufen wird, ist Heil und Rettung. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll, der wird errettet werden. Meine lieben Freunde, das ist etwas Wunderbares. Im Namen Jesu, der ihm von Gott verliehen worden ist, in der Verleihung dieses Namens. Jesus heißt nämlich auf Deutsch der Seligmacher, der Retter oder der Heiland. Das Wort Heiland ist ein bisschen verschwommen. Wirklich heißt das viel mehr, viel, viel kraftvoller, viel gewaltiger. Ja, das ist also Philipper 2,9. Ich muss weitergehen und lese jetzt noch 3 Stellen. 5 habe ich da behandelt, jetzt noch 3 Worte. O Gott, möge ich geben, dass unsere Herzen offen sind und dass etwas von dem, was ich jetzt zitternd und bebend innerlich vor Freude und aber auch vor Bedrängnis, denn ich fürchte, ich finde die Worte nicht. Ich fürchte, ich habe nicht die Energie, euch diese Worte ins Herz hineinzuprägen, wie ein Speer mit Widerhaken, diese göttlichen Wahrheiten, die ich jetzt bezeuge. Also bitte, tut euer Herz weit auf. Ich lese jetzt Kolosser 2, Vers 13. Kolosser 2, 13. Das ist die 6. Stelle. Und die lautet so. Euch, die ihr tot waret in Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er, Gott, mit lebendig gemacht, mit ihm. Da steht wieder das Wörtchen Sinn. Euch hat Gott seinen Sohn gegeben. Wenn einer zu Jesus kommt und von Jesus hört und den Namen Jesu anruft, so hat er seine Ursache darin, dass Gott ihn genommen hat und hat ihm seinen Sohn gegeben. Er sagt, das hast du denn. Niemand kann zu mir kommen, ich ziehe ihn denn der Vater. Wir können nicht zu Jesus kommen, wann wir wollen, sondern wenn Gott uns zieht. Und dann gilt es auch zu kommen und sich ziehen zu lassen. Und jetzt zieht dich Gott. Jetzt zieht dich Gott. Wenn ich noch Zeit hätte, noch 2, 3 Tage, dann würde ich sagen, so, jetzt brechen wir ab, das Thema. Und jetzt bitte ich alle, die noch nicht zu Jesus gekommen sind, die ihm noch nicht bewusst ihre Schuld und Schande und Sünde und Angst und Not und Sehnsucht, ihren Hunger nach Freude und Glück und ihre Reue über all das Elend und den Dreck ihres Lebens, die jetzt den letzten entscheidenden Schritt tun wollen, bitte kommt vor, kommt vor. Und hier kniet ihr nieder. Und ich werde euch mit meinen Brüdern die Hände auflegen und euer Leben dem Herrn ergeben. Das habe ich schon öfter gemacht. Dass ich Leute rausholte oder dass ich runterging und bin dann hin zu den Einzelnen, die Hand erhoben. Besonders in Wien habe ich das gern gemacht, wo viele Katholiken da waren. Ja, das ist ein tiefes, beglückendes Erleben. Da merkt man, jetzt arbeitet der Geist. Das muss der Geist Gottes machen. Das kann man ja nicht selber machen. Man kann keine Erweckung machen. Man kann organisieren und kann vorbereiten und Chöre schulen und alles Mögliche, jawohl, und kann die Krähen holen, all die großen Kanonen. Aber wirkliche Errettungen, Erweckungen, echte, die kann nur der Heilige Geist machen. Und was der Heilige Geist nicht macht, ist Droh, verbrennt. Meine Freunde, Gott hat uns, dich und mich, die wir glauben, nicht lebendig gemacht, mit ihm. Ja, wie hat er das gemacht? Indem er uns alle unsere Übertretungen, unsere Sünde, unsere Schande, unsere Verkehrheiten, unsere groben oder feinen Übertretungen der Gesetze, indem er uns alles vergeben hat. Und das ist wieder das Wort, indem er sich liebend zu uns neigte, indem er uns ergriff mit seinen starken Händen, indem er uns sein Herz nahm und uns den Kuss der Liebe gab. Denn küssen heißt eine richtige Antwort geben. Und die Antwort Gottes auf all deine Schuld und Schande, auf all deine Not, auf all deinen Jammer, auf all deine unerlöste Liebe, Sehnsucht, die dich manchmal hier verzehrt, wie ein Vulkan in deinem Herzen. Die Antwort Gottes, die alle deine Rechnungen in Ordnung bringt, die heißt Jesus. Er ist der Logos. Das heißt die Rechnung oder die Abrechnung Gottes. Deine Schande erfährt eine Abrechnung. Nein, falsch! Hat eine Abrechnung erfahren am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung Jesu. Und diese Rechnung oder Abrechnung, Logos auf Friedrich, ist Jesus. Im Anfang war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und der Logos war Gott. Und Jesus. Im Anfang war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und der Logos war Gott. Und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und er sah seine Herrlichkeit. Die Abrechnung Gottes. Wenn der Teufel sagt, Helle, kommt mal eine Abrechnung. Kommt mal eine Abrechnung. Da darfst du kühnlich sagen, die ist schon längst geschehen. Denn als Jesus starb und rief, es ist vollbracht, hat er auch an. An wen hat er gedacht? An wen hat er gedacht? An? Soll mal die Hand heben, an die Jesus gedacht hat, als er rief, es ist vollbracht. Soll mal die Hand heben. Jetzt gucke ich aber genau, wer sie nicht hebt. Jawohl, reiß den Herrn. Er hat an jeden gedacht. Es ist keiner hier in diesem Raum heute Abend, an den ich Jesus dachte, als er rief, es ist vollbracht. Glaubst du endlich einmal. Und danke einmal dafür. Danke. Und wenn du gar nichts fühlst von deiner Macht, danke, danke, aller Herr, ich danke dir. Sag nicht, kann ich beten. Sag das nicht. Ich werde nie vergessen. Ich habe einmal mit einem 50-jährigen geisteskranken Mädchen gesprochen. Er sagt, so, jetzt bete ich mit dir aus gläubiger Familie. Alle gläubig. Sie war auch gläubig, aber sie konnte es nicht fassen. Aber war doch gläubig. Das will ich euch beweisen, dass sie gläubig war. Ich habe gesagt, hör mal, jetzt bete ich mit dir. Und wenn ich gebetet habe, dann betest du. Oh, sagt der Onkel Adolf, ich kann nicht beten. Sag ich, du kannst ja auch sprechen. Du kannst singen, kannst auch beten. Also, ich habe mit dir gebetet, wie mit einem Kind. Lieber Heiland, du bist gekommen auf die Erde und hast dich selbst am Kreuz geopfert für meine Sünde. Ich habe gebetet wie für ein Kind. Ich sagte so, und jetzt betest du. Ich kann nicht. Sag ich doch, du kannst. Jetzt betest du. Ich befehle dir. Dann hat sie folgendes Gebet gebetet. Das werde ich nie vergessen, wenn ich 100 Jahre alt werde. Dann hat sie gebetet. Herr Jesus, Gottes Sohn, du weißt, dass ich nicht beten kann. Aber ich weiß, dass du jetzt für mich betest. Und dafür danke ich dir. War das auch ein Gebet? War das auch ein Gebet? Vielleicht mehr als die langen Gebete der Pharisäer. Bitte mal so. Jesus ist der Rechte des Vaters und bittet jetzt für diese Versammlung. Und rührt jetzt an die Herzen all derer, die noch nicht errettet sind, die noch einen Schritt zu tun haben und es nicht wagen. Vielleicht die Sünde noch lieben und liebäugeln mit ihr. Und jetzt nicht wagen, in einer ganzen Hingabe sich ihrem Gott zu weihen. Für die betet Jesus jetzt. Bete heute Abend auch und sage, ja, du weißt, ich kann nicht beten. Ich habe Angst. Ich habe die Sünde zu lieben. Ich kann mich nicht lösen. Ich bin gebunden. Herr, ich danke dir, dass du für mich betest. O Heiland, bete weiter für mich, sonst wird aus mir nichts. Vater, ziehe mich zu deinem Throne, auf dass dein Sohn mich wieder zu dir ziehe. Bitte mal so. Bitte mal so. Meine Freunde, ein wunderbares Wort. Kolosser 2, 13. Als er uns alle unsere Vergehungen vergeben hat, als er ausgeflüßt hat, unseren Schuldbrief, der heißt hier rasiert, der heißt
Durch heute ein Aufspieß. Wenn Rechnung erledigt ist, so bald sind wir dann aufgespießt.
Das ist auch geschehen. Mit deiner Sünde, mit meiner Sünde und mit der Sünde der ganzen Welt. Die Leute glauben es mir nicht. Bis es hier anfangen ist, zu fassen, dafür zu danken. Ströme von Licht und Frieden und Freude und Kraft und Vollmacht würde in ihr Leben führen. Ja, das ist so. So, ich habe jetzt noch zwei Punkte. Was ich eben besprach, war Kolosser 2, 13. Und jetzt kommt Kolosser 3, 13. Das ist der siebte und dann kommt noch das achte. Kolosser 3, 13 steht etwas ganz Gewaltiges. Ich kann leider nicht den ganzen Zusammenhang euch zeigen. Er ist wunderbar. Lest ihn zu Hause mal nach. Da heißt es, einander ertragend. Einer soll den anderen tragen. Jeder Mensch gibt seinem Mitmenschen, auch dem liebsten Mitmenschen, etwas zu tragen. Der Mann der Frau, die Frau dem Mann. Die Kinder den Eltern und die Eltern den Kindern. Traget einander. Der Herr, hier sagt Gottes Wort nicht, es gibt so bei euch gar nicht mehr, seid doch versöhnt und errettet und jetzt geht alles in Halleluja, alle Tage Sonnenschein. Nein, nicht wahr. Wir haben aneinander zu tragen. Und diese Last wird manchmal unerträglich schwer. Ich weiß, was in den Herzen der Kinder vorgeht, wenn der Vater zur Mutter sagt, du Dreckmensch, verschwind, ich kann dich nicht mehr sehen, du ekelst mich an. Wenn das der Vater der Mutter sagt, was dann den Herzen der Kinder vorgeht, das ist nicht zu beschreiben. Oder umgekehrt. Ich weiß das aus der Seelsorge, aus der Erfahrung. Einander ertragen und euch gegenseitig vergeben, denn einer klage den gegen den anderen hat. Da gibt es dann das Gläubige, einer gegen einen anderen eine berechtigte Klage hat. Gibt's denn das? Gibt's das? Tausendfach! Unter uns ist nicht einer, der nicht schon Klage hatte gegen seine Eltern und später gegen seine Ehegatten oder Gattin und dann gegen seine Kinder. Nicht einer, der haben all schon Klagen gehabt. Berechtigte und Unberechtigte. Und die sollen wir vergeben, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Und zwar so, wie der Christus euch vergeben hat. Und das Wort vergeben heißt Charitomai. Ich muss es immer sagen. Heißt sich herabneigen, wenn der andere im Dreck liegt. Und ihn herausheben und ihm den Kuss der Liebe geben. Das heißt vergeben. So hat Gott dir vergeben. Und so darfst du und kannst du anderen vergeben. So wie auch Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Jetzt kommt das letzte Wort noch, und ich bin am Ende. Das ist wunderbar. Das steht in dem fünften Liebesbrief der Welt. Es gibt ja in der Welt viele Liebesbriefe. Ja. Aber der schönste Liebesbrief der Welt, der steht in der Bibel. Wisst ihr, welcher Brief das ist? Jawohl, das ist der Philemonbrief, richtig? Jawohl, das ist der Philemonbrief. Das ist der Brief von der Liebe Gottes in Christus. Als mir das aufging, da bin ich, ja, da war ich in einer anderen Welt versetzt. Also aus dem schönsten Liebesbrief der Welt lese ich jetzt einen Vers, nur den 22. Philemon, welches Kapitel? Welches Kapitel? Er hat nur ein Kapitel, der Philemonbrief. Also, Philemon 22. Da heißt es, bereite mir eine Herberge. Schreibt der Paulus und den Philemon. Denn der Philemon hat einen Knecht, einen Sklaven, und der ist durchgebrannt, wurde gefangen, kam ins Gefängnis, kam zu Paulus und kam durch Paulus zum Glauben. Sagt Paulus so, und dann wurde er entlassen, ausgepeitscht und entlassen. Und er sagte Paulus, so, jetzt gehst du wieder zu deinem Herrn. Oh, sagt er, mein Herr, das legt mich tot. Nach dem Gesetz durfte der Herr ihn auspeitschen und durfte ihm auf die Stirne oder auf den Rücken ein F schreiben, Publizismus, das heißt Flüchtling. Also ich will das nicht erzählen, das ist grauenhaft. War damals so. Und da sagte Paulus, ich gebe dir einen Brief mit. Und diesen Brief gibst du deinem Herrn, denn dein Herr, der ist durch mich zum Glauben gekommen, vor vielen Jahren. Und der ist sich selber mir schuldig. Der wird ja nichts tun. Und dieser Brief ist der Philemon-Brief. So, lest ihn jetzt nochmal für euch zu Hause. Und nun schreibt der Paulus zu diesem Philemon, bereite mir eine Herberge. Denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete, er war ja im Gefängnis, euch bald geschenkt werde. Meine lieben Freunde, Jesus, denn was hier Paulus sagt, sagt Jesus. Es ist sich extra eine Bibelstunde halten, wie man die Paulusbriefe lesen muss. Paulus sagt ja nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt ja, ich sehne mich nach euch mit dem Herzen Christi. Also ist es der Christus, der schreibt. Der sagt, ich werde euch geschenkt werden. Ich werde euch geschenkt werden. Betet dafür. Ich hoffe, dass bald der Augenblick kommt, wo ich zu euch kommen darf. Ihr meine Glieder, ihr meine Brüder. Und ich euch zu mir holen darf in ewige Herrlichkeit. Bereite mir eine Herberge. Es gibt manche Leute, die decken immer ein Gedeck mehr. Entweder für einen Gast, der noch unangemeldet kommt, oder für den Herrn Jesus. Besonders ältere Gläubige. Aber das gibt es ja auch hier in Nürnberg. Bei uns in der Pfalz habe ich das oft erlebt. Zum Beispiel in Speyer. Zwei ältere Damen von 80 und über 80, zwei Arzttöchter. Da komme ich alle ja, ein paar Mal hin und da zicken die, sagen ja, ihr habt ja nicht gedeckt zu viel. Nein, nein, Bruder Adolf, sagen die, nein, nein, können Sie ja jemand kommen? Wenn nicht, ist es wirklich unsichtbar, jeden letzten Handy. Niemand gedeckt mehr. Also, das habe ich nachzumachen, hat ja keinen Zweck, aber es ist was Wunderbares. Und so dürfen auch wir dem Herrn Jesus eine Herberge bereiten, wo er wohnen kann, wo er einziehen kann, wo er sich wohlfühlt. Was ist denn das? Das ist die Herberge, die Jesus von euch, dem Herrn Jesus, bereiten darf. Ja, richtig, das ist euer Herz. Mein Herz, sei deine Hütte. Er will wohnen in dir. Christus wohnt in uns. Aber so heißt es nicht nach dem Urtext. Das heißt nach dem Urtext, Christus wohnt völlig in uns. Jeder Raum, jeder Schlüssel zur Geheimschrank gehört ihm. Kein Wunsch, kein Begehren, kein Verlangen, das nicht ihm gegeben ist. Bereite ihm eine Hütte. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden wie ein Heiligtum noch werden. Bitte per Segen. Bereite mir eine Herberge, dass ich bald zu euch kommen kann, sagt der Heiland zu dir und zu mir. Geschenkt werde, dass Gott aus Gnade und Liebe mich dir sagt, so mein Sohn, geh, hole deine Glieder, hole deine Brüder, deinen Leib, deine Geliebten, deine Ersten, hole sie, sie sind müde. Sie sind müde, sie sehnen sich nach dir. Du hast ja in ihrem Herzen gewohnt, komm jetzt und hole sie. Das heißt, Charizomai, aus Gnaden, sich zuneigen und sich eins machen mit dem anderen. Danach sehnt sich der Herr. Lasst auch uns nach Jesus sehnen, indem wir rufen, Maranatha, komme bald! Ja, komme bald, Herr Jesus. Lass dein Herz zur Herberge werden. Jesus kommt bald. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Heil der Welt bist. Wir glauben an deine vollbrachte Erlösung am Kreuz. Wir danken dir, dass du alle unsere Sünden, die wir hier in diesem Raum jetzt versammelt sind, dass du diese Sünden getragen hast, den Tod erduldet hast, die Strafe auf dich genommen hast, auf dass wir Frieden hätten. Dafür danken wir dir. Aber wir sagen dir nicht nur Dank mit unseren Worten und Gedanken. Wir sagen dir Dank, indem wir dir jetzt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft, unseren Leib, unsere Seele und unseren Geist, unsere Sehnsucht, unser Glücksverlangen, unseren Hunger nach Freude und unsere Bosheit und Schlechtigkeit und Verdorbenheit Neid und Geiz, und Selbstsucht und Undankbarkeit und Lieblosigkeit und all diese schrecklichen Dinge, die wie Giftschlangen in unserem Herzen sind und die wir nicht abtöten können. Wir bringen dir das, damit du den Sieg davon trägst. Wir bringen dir uns selbst. Nimm uns hin, der du niemand hinausstößest. Lass uns sein, nach dem Vorsatz deines und unseres Gottes und Vaters, einzig, ewig, völlig dein. Amen. Amen.